Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Einen der schönsten Romantitel der letzten Jahre. Das ist für mich Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Das ist ein Buch aus dem Jahr 1931. Es machte die Verfasserin Gabriele Tergit über Nacht berühmt. Sie war damals 38 Jahre alt und als Journalistin schon sehr bekannt. Als Jüdin und entschiedene Regimegegnerin musste sie vor den Nazis fliehen. Bis zu ihrem Tod 1982 lebte Gabriele Tergit arg vergessen in London. Dass ihre Bücher in Deutschland in den letzten Jahren vor allem eine echte Renaissance erleben, verdankt sich der Literaturkritikerin Nicole Henneberg. Sie hat die Werke von Gabriele Tergit neu ediert, kommentiert. Durch sie habe ich auch den wunderbaren Käsebier entdeckt. Und jetzt hat Nicole Henneberg eine umfangreiche Biografie über Gabriele Tergit verfasst. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Henneberg.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gabriele Tergit, zur Freundschaft begabt, das ist der Titel ihres Buches und damit ist schon ein großes Motiv ihres Lebens angespielt, das Talent zur Freundschaft. Wie hat sich das ausgedrückt und Sie, Frau Henneberg, anscheinend auch so beeindruckt, neu beeindruckt vielleicht auch, dass Sie es gleich im Titel ansprechen?
Ja, mir ist das vor allem aufgefallen durch die vielen Briefe, die ich gelesen habe in ihrem Nachlass in Marbach. Also sie hat viele sehr intensive und sehr innige Korrespondenzen geführt über viele Jahre und sie war eine unglaublich fürsorgliche und liebevolle Briefschreiberin. Natürlich hat sie immer Tacheles geredet, das war ihr so zu eigen, das hat sie immer so gemacht, aber sie war eine ganz liebevolle und mitfühlende Freundin und das für sehr viele Menschen über die ganze Welt verstreut.
Sie sind ja nun schon sehr lange mit Gabriele Tergit befasst. Wie war es denn jetzt aber in Marbach vor, wie Sie schreiben, 33 großen Kästen zu stehen? Wie war denn diese Recherche jetzt? Wie haben Sie sich durch dieses riesige Material gegraben?
Ja, diese 33 Kästen, das ist noch gar nicht alles. Das ist sozusagen nur das, was katalogisiert ist und ordentlich aufgearbeitet von den Marbacher Archivaren. Es gibt noch 15 unsortierte Kästen und die waren eigentlich, das waren die Wundertüten, muss ich sagen. Die waren großartig. Da ist alles drin, Eintrittskarten, Handwerkerrechnungen, verstreute Briefe, Notizzettel, kleine Liebesbriefe von ihrem Mann. Es war einfach also wie eine Schatzhöhle.
Und die haben das sozusagen im Archiv dann vor sich ausgebreitet, ja, dieses Material.
Ja, und genau.
Skizzieren wir mal kurz die Hauptstation dieses Lebens von Gabriele Tergit. 1894 wurde sie in Berlin geboren als Kind assimilierter Juden. Elise Hirschmann war ihr Geburtsname. Wie kam es eigentlich zu diesem späteren Pseudonym?
Das hat sie sich ausgedacht während ihrer Studienzeit. Sie hat ja ihren Eltern abgetrotzt, dass sie Abitur machen und dann studieren darf. Und sie hat unter anderem in Heidelberg studiert. Da war sie befreundet mit dem Romancier Georg Herrmann. Und die saßen einmal im Park und sie wollte einen Artikel schreiben über Heidelberg, aber nicht unter ihrem Namen, auch um die Hirschmann-Familie herauszuhalten. Die waren in Berlin ungeheuer bekannt. Und dann fiel ihr Blick auf das Parkgitter und sie meinte, ach, ein umgedrehtes Gitter, Tergit, das könnte man doch nehmen. Und dabei ist es geblieben. Und,
ja. Eine Karriere als Journalistin war ja zu ihrer Zeit noch sehr ungewöhnlich. Vorher hatte sie studiert, promoviert sogar, Sie haben es erwähnt, in Geschichte beim berühmten Historiker Friedrich Meinecke. Auch das war damals für eine Frau nicht leicht. Sie muss ja ein sehr durchsetzungsfreudiger Typ gewesen sein.
Ja, sie war da sehr couragiert. Also sie hat sich ja auch in der Redaktion im Berliner Tageblatt durchgesetzt. Das war ein reiner Männerverein. Sie war die einzige Frau weit und breit. Übrigens auch in den Gerichten, wo sie dann gearbeitet und berichtet hat, war sie die einzige im ganzen Gebäude, von den Angeklagten mal abgesehen. Sie hat sich durchgesetzt und zwar auch schon zu Hause. Also sie hat ihrem Vater abgetrotzt, eben nicht die typische höhere Tochter zu sein, die dann verheiratet wird und den Haushalt führt, eine große Villa und dergleichen. Nein, sie wollte studieren und sie hatte den Schreck nach ihrem ersten Artikel, den sie schon während der Schulzeit geschrieben hatte. 1915 ist der erschienen. Und in der Nacht davor hatte sie die furchtbare Vorstellung, sie schreibt lauter Unsinn und sie weiß zu wenig. Und sie hatte eine schlaflose Nacht und hat dann beschlossen, sie studiert und promoviert. Und das hat sie auch gemacht. Und ihr Vater war wahrscheinlich nicht begeistert davon. Aber es war die Zeit auch des Ersten Weltkriegs und er hatte genug zu tun mit seiner großen Fabrik und hat sich wenig um die Tochter gekümmert und das war ihr Freiraum, den hat sie genutzt.
Ihr Buch, Frau Henneberg, ist jetzt nicht nur die Lebensgeschichte von Gabriele Tergit, sondern ja auch eine Erzählung der Zeit und der Welt, in der sie gelebt hat. Ich meine, dieses Berlin der 1920er Jahre war für sie das ideale Feld eigentlich, so der blühende Zeitungsmarkt und die neue Frau als Role Model, Bubikopf und kurze Röcke, voll emanzipiert.
Ja, das fiel ihr aber gar nicht so einfach. Sie hat sich da eigentlich so Stück für Stück reingearbeitet. Sie hatte nämlich auch eine sehr scheue Seite, eine Familienseite, war auch schon ein bisschen höhere Tochter und sie hat sich da einfach durchgekämpft. Zum Beispiel an ihrem ersten Tag bei Gericht hat ihr ein berühmter Anwalt, der hat sie gesehen und dachte, oh Gott, das ist eine gefallene höhere Tochter, die ist ja hier schrecklich fehl am Platze und hat ihr 100 Mark zugesteckt, weil er dachte, er muss sie jetzt irgendwie retten und das hat sie sehr gekränkt und empört und sie hat das dann in die Spende vom Berliner Tageblatt gegeben und ja, da hat sich geschworen, also den zeige ich sozusagen. Und das hat sie auch gemacht.
Das sind wundervolle Anekdoten und so auch so kleine Schnipsel, die sie da so einflechten. Das macht richtig Spaß zu lesen. 1931 kam dann jener Roman, von dem ich so geschwärmt habe, mit dem Titel Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Was war das denn für ein Buch?
Also das ist eigentlich ein Buch, wo der Titel ein bisschen in die Irre führt. Als ich anfing mit Tergit und noch nicht viel wusste, kannte ich auch nur diesen einen Titel und dachte, oh Gott, das muss ja irgendwie so eine Boulevardkomödie sein, was Reißerisches, meine Güte. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, da geht es eigentlich sehr ernsthaft um Spekulationsgeschäfte, um Inflation, um Handwerker, die in Not geraten, um Bankiers, die pleite gehen und eben um diesen Käsebier, diesen Varieté-Sänger, der so eine Art Bauernopfer wird, dieser ganzen Skandale. Aber der Titel ist einprägsam. Ich muss sagen, als ich anfing mit Tergit, habe ich eben nur diesen Titel gekannt und nahm das Ganze nicht so wirklich ernst. Also der Klaus Schöffling hat mir das vorgeschlagen, wir könnten doch eine Edition machen. Er hielt sie für eine zu Unrecht vergessene Autorin, völlig zu Recht. Und dann bin ich nach Marbach gefahren, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, und saß vor diesem Riesennachlass und war erstmal völlig erstaunt, weil da kam eine ganz andere Person und Autorin zum Vorschein, als dieser Titel vermuten lässt.
Sie hat sich früh gegen die Nazis positioniert, gegen sie geschrieben. Sie zitieren an einer Stelle Josef Goebbels. Nun kennen wir auch diese miese Jüdin, hat das Dreckstück notiert in seinem Tagebuch. Wie haben Gabriele Tergit und ihre Familie denn überlebt?
Also sie war durch ihre Arbeit im Gericht sehr hellhörig gegenüber diesen ganzen politischen Veränderungen. Sie hat das beobachtet, sie hat es in ihren Gerichtsreportagen auch ganz klar beschrieben, dass zum Beispiel jetzt das Gericht ein Bürgerkriegsgericht ist. Und als dann kurz nach dem Reichstagsbrand stand ein SA, ein Sturmtrupp vor ihrer Tür und hat versucht, sie zu überfallen und sie zu verhaften, von Reichsminister Göring direkt beauftragt. Und sie wusste sofort, mit wem sie es zu tun hatte. Es gelang dann zwar, das abzuwenden, weil sie einen befreundeten Staatsanwalt anrief, der sagte, rufen Sie die Polizei. Das hat sie auch gemacht, die alte sozialdemokratische Polizei.
Und sie haben Gott sei Dank die Tür verrammelt, ne?
Sie hatten die Tür verrammelt. Ihr Mann hatte auch vorher schon die Tür mit Eisen beschlagen lassen, in weiser Voraussicht, was übrigens ein typisch jüdisches Bild der Verfolgung und Abwehr und auch der Angst ist. Und sie ist aber sofort am nächsten Morgen dann in die Tschechoslowakei, hat gesagt, ich bleibe hier keinen Tag länger. Und dann war sie weg.
Es gab dann Stationen in Palästina, in Israel. Sie hat 1928 geheiratet, Heinz Reifenberg, den Architekten, die nannten ihn schon. Sie waren derselbe Jahrgang, waren toller Ehemann und großartiger Kamerad. Beide sind sie zusammen durch dick und dünn gegangen, konnten auch, weil er auch Architekt war, Geld verdiente in London, dann auch überleben. Nach dem Krieg erging es ihr, ja, aber dann wie vielen Emigranten. Man war zu Hause in Deutschland nicht mehr willkommen. Wie ist sie damit umgegangen, dass sich kaum noch jemand für sie und ihre Arbeiten interessiert hat?
Das hat sie sehr gekränkt und verletzt. Sie ist dann, sobald sie einen englischen Pass hatte, ist sie sofort nach Berlin gefahren, weil Berlin war ihre Stadt. Also sie hat Berlin immer als exterritorialen Ort empfunden. Aber auch hier wurde sie nicht geschätzt. Wer sind sie überhaupt, hat man sie gefragt. Und ihren Roman wollte man auch erst nicht drucken. Es hat viele Kämpfe gebraucht, was auch mit der Dicke des Romans zu tun hat. Es ging um die Effingers damals. Und sie hatte nur noch ein Exemplar, die anderen waren im Krieg verloren gegangen und es hat also Jahre der Verhandlungen gebraucht, bis es dann endlich in einer Tochterfirma sozusagen des Springer Verlages erschien. Und ja, das hat sie sehr gekränkt und kaum ein Buchhändler wollte den in sein Sortiment nehmen und die Resonanz war marginal, überhaupt minimal.
Es gab eine späte Wiederentdeckung in den 1970er Jahren, das hat sie noch erlebt, aber ja, vor allem Sie, Frau Hedderberg, haben in jüngster Zeit für diese Renaissance gesorgt mit etlichen Ausgaben von den Romanen, auch den Memoiren von Gabriele Tergit. Es ist so ein bisschen eine Lebensbeschäftigung für Sie geworden, ne?
Ja, inzwischen. Ich habe das am Anfang total unterschätzt, muss ich sagen. Aber als ich mich immer mehr da in den Nachlass reingearbeitet habe in Marbach, ich war praktisch seit in den zehn Jahren jedes Jahr ein paar Monate in Marbach und habe mich da durchgearbeitet. Und also es ist einfach großartig, sie zu sehen, was sie für eine couragierte und klarsichtige, politisch klarsichtige Frau war. Das ist beeindruckend.
Mit Ihrem Buch, Frau Henneberg, kann man jetzt glänzend einsteigen in diese Welt und in dieses Leben von Gabriele Tergit. Für alle, die jetzt aber doch vielleicht auch einen Roman lesen wollen oder der Reportagen, was sollte man unbedingt von ihr lesen? Womit vielleicht auch beginnen? Vielleicht mit dem Käsebier?
Mit dem Käsebier kann man beginnen. Das ist ein sehr klar und dokumentarisch geschriebenes Buch mit genau recherchierten Details. Ich finde ja auch sehr schön diesen kleinen Roman Der erste Zug nach Berlin. Also das ist so einer meiner kleinen Lieblingsbücher von ihr. Das Herzstück sind natürlich die Effingers.
Das ist die große Familiensaga. Ne?
Ja, genau, über vier Generationen. Genau.
Gabriele Tergit, zur Freundschaft begabt, so heißt die Biografie von Nicole Henneberg. Sie ist jetzt im Schöffling Verlag erschienen, der neuen Heimat, auch der Werke von Gabriele Tergit. Und das Buch von Nicole Henneberg hat 400 Seiten, kostet 28 €. Vielen Dank, Frau Henneberg, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch sehr.